sind ja auch ein paar Kinder da. Ich glaube, ihr seid jetzt ganz besonders gespannt. Als ich Kind war und früher im Heiligabendgottesdienst war, da habe ich nur die Hälfte mitgekriegt, weil ich so gespannt war, was danach kommt. Aber es ist auch wichtig oder noch viel wichtiger, was wir heute Abend bedenken wollen, dass Jesus geboren ist vor 2000 Jahren ungefähr. Für mich war die Zeit von Heiligabend als Kind immer von sehr viel Spannung, aber auch von viel Vorfreude geprägt. Ich habe mich aber auch gefragt, worauf habe ich mich da eigentlich gefreut? Auf jeden Fall war schon mal schulfrei. Dann gab es jede Menge gemütlicher Abende in dieser Zeit. Wir haben viel miteinander gespielt als Familie. Und natürlich war da auch der Wunschzettel. Es gab auch eine berechtigte Hoffnung, dass der erfüllt wurde. Wir haben den immer sehr sorgfältig vorbereitet mit dem Otto-Katalog. Das war das Internet von damals. Ja, und dann kam noch ein richtiges Highlight. Das war der erste Weihnachtstag, der Morgen vom ersten Weihnachtstag. Ich erinnere mich, da bin ich ganz ausnahmsweise mal freiwillig sehr früh aufgestanden. Es ging dann in die Christmette und danach, da durfte ich mit der Carrera-Bahn spielen oder mit der Eisenbahn. Und der Zigarrenqualm von meinem Opa, der hing noch im Weihnachtszimmer, das war für mich ganz eindrücklich und das hat für mich dazugehört. Das war für viele Jahre das Größte für mich an Weihnachten. Im Idealfall kamen dann noch ein paar Tage mit Schnee dazu und Schlittenfahren. Ja, so war das alle Jahre wieder. Aber was war eigentlich mit Jesus und seiner Geburt? Was ist überhaupt das Heilige am Heiligabend in dieser immer schönen Weihnachtszeit? Bei uns gab es dann noch holzgeschnitzte Krippenfiguren, ich habe die heute noch. Und da war Jesus in der Krippe, der stand bei uns unterm Weihnachtsbaum. Und meine Eltern haben uns da ganz anschaulich mit dieser Holzkrippe die Weihnachtsgeschichte vor Augen geführt. Wir haben sie dann auch gelesen. Aber im Zentrum auch der Geschenke, die da aufgebaut waren, da stand diese Krippe. Und im Zentrum dieser Figuren, da war Jesus. Ich habe erst später begriffen, dass er ganz bewusst dort aufgebaut wurde, im Zentrum der Geschenke. Ich habe erst viel später begriffen, dass Jesus wirklich ins Zentrum aller Geschenke gehört, die man überhaupt im Leben haben kann. Wegen Jesus darf ich heute ganz direkt mit Gott reden, als wäre es mein bester Freund. Und das ist er auch. Der große Schöpfer ist mein Freund und mein Vater, der mich liebt. Jesus ist damals in der heiligen Nacht in die Welt gekommen, um genau das den Menschen zu sagen. Und diese Nacht mit ihrer Vorgeschichte, die war deshalb wegen dieser ganz besonderen Botschaft auch nicht normal. Die ganze Geschichte war nicht normal, genauso wie derjenige, der in dieser Nacht geboren wurde. Mit der Zeugung und der Geburt von Jesus hat Gott damals selbst ein Zeichen gesetzt. Und dieses Zeichen ist genauso unfassbar und es ist genauso bedeutsam wie später die Auferstehung und die Himmelfahrt am Ende von Jesu irdischem Leben. Aber ehrlich gesagt ist die Geschichte seiner Zeugung und Geburt schon eine ziemlich harte Nuss für den Verstand. Sie klingt für jeden normalen Menschen, der nicht schon als Kind irgendwie daran gewöhnt wurde, ziemlich seltsam. So seltsam, dass man die Zweifler von heute gut versteht. Die Skepsis ist normal, denn das, was damals passiert ist, das war einfach nicht normal. Hören wir uns jetzt mal zusammen die Geschichte von Weihnachten damals an, die Geschichte von Weihnachten, wie sie 9 Monate vorher begann. Ein Reporter aus Winterbach, der hat sich mal auf eine Zeitreise gemacht, er kommt von den Weihnachtsnews aus Winterbach, und er ist direkt nach Israel in die Stadt Nazareth gegangen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den Winterbacher Weihnachtsnews. Ich bin heute hier live in Nazareth. Es steht ein freudiges Ereignis an, und zwar eine Hochzeit von diesem Mann. Das ist Josef. Josef ist ein netter Mann und er arbeitet als Zimmermann. Das heißt, er baut Häuser. Fragen wir ihn doch mal, wen er denn heiraten möchte. Hallo Josef, darf ich dich kurz mal stören?
Was gibt's denn?
Ich habe gehört, du heiratest bald. Wen möchtest du denn heiraten?
Ja, heiraten. Ich weiß nicht so genau.
Wie? Du weißt nicht so genau? Möchtest du doch nicht heiraten?
Nun, es ist so. Eigentlich wollte ich Maria heiraten. Doch Maria bekommt jetzt ein Baby.
Ein Baby? Aber das ist doch schön.
Ja, ein Baby ist eine schöne Sache. Nur weiß ich, dass ich gar nicht der Vater von Marias Baby bin.
Du bist nicht der Vater?
Nein.
Aber wer ist denn dann der Papa von Marias Baby?
Das weiß ich auch nicht so genau. Tja, so kann ich Maria unmöglich heiraten. Da wird sie wohl einen anderen heiraten.
Das ist aber schade. Du hast dich doch schon so sehr auf die Hochzeit gefreut.
Tja, mir tut es auch leid. Hör mal, wir müssen uns jetzt leider verabschieden. Ich bin müde und ich möchte mich gerne ausruhen.
Du möchtest schlafen?
Ja.
Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
Na, Josef, schläfst du schön? Ich bin ein Engel, der zu dir spricht. Hör mir genau zu. Ich werde dir jetzt sagen, wer der Vater von Marias Baby ist. Der Vater von Marias Baby ist Gott. Josef, du darfst Maria heiraten. Du sollst es sogar. Maria hat keinen anderen Mann. Du sollst dich zusammen mit Maria um das Baby kümmern. Ich verrate dir auch schon, dass es ein Junge wird. Ihr sollt ihm den Namen Jesus geben. Maria braucht dich. Bleibe bei ihr und heirate sie.
Das war ja ein toller Traum.
Ja, was hast du denn geträumt?
Ich habe im Traum einen Engel gesehen.
Einen richtigen Engel?
Ja, einen richtigen Engel. Und er hat mir sogar verraten, wer der Vater von Marias Baby ist.
Krass. Und wer ist der Vater von Marias Baby?
Der Vater von Marias Baby ist... Also, der Vater von Marias Baby ist... Ach, ich kann es gar nicht sagen. Es ist so aufregend.
Du kannst es nicht sagen vor lauter Aufregung?
Ja.
Nun sag doch endlich, ich halte es nicht mehr aus vor lauter Spannung.
Es ist Gott. Wahnsinn. Gottes Sohn kommt aus Marias Bauch.
Wahnsinn. Gottes Sohn? Und wie soll er heißen?
Wir sollen ihn Jesus nennen.
Das ist aber ein toller Name.
Ja, du, entschuldige, aber ich muss sofort zu Maria und ihr von meinem Traum erzählen. Tschüss.
Tschüss. Das sind aber tolle Nachrichten. Das gibt bestimmt eine klasse Story. Aber nun zurück ins Studio nach Winterbach.
Ja, das war jetzt definitiv nicht so das klassische Krippenspiel, aber diese Geschichte gehört ganz unbedingt zu Weihnachten dazu. Sie steht im Matthäusevangelium, Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Das ist auch eine Weihnachtsgeschichte, die Matthäus erzählt, die Geschichte von Lukas, die viel bekannter ist, um wesentliche Punkte ergänzt. Und dazu gehört auch, so wie bei Lukas, die Vorgeschichte zur Geburt Jesu. Ich lese sie mal nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Vers 18. Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Josef war ein Mann, der sich an Gottes Gebote hielt. Er wollte Maria aber auch nicht öffentlich bloßstellen. So überlegte er, die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Noch während er darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, das heißt, der Herr rettet. denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies geschah alles, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Jesaja 7, Vers 14. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Josef gab ihm den Namen Jesus. Das wird eine tolle Story werden, die viele Menschen berühren wird. So ähnlich hat sich das der Reporter vorhin gedacht. Ist das wirklich so? Berührt und vor allem bewegt uns diese Geschichte noch? Vor allen Dingen bewegt sie uns in Richtung Gott. In der Tat war die Geschichte mehr als eine Story in der antiken Zeit damals, in der Presse, die sich vielleicht zwei Wochen später von selbst erledigt hat, an die sich niemand mehr erinnert. Oder wer weiß außer Corona, was vor zwei Wochen war. Wir haben vieles gleich wieder vergessen. Aber diese Geschichte damals war so wichtig, dass sie für alle Zeiten festgehalten wurde. Und wir kommen selbst 2000 Jahre später nicht an dieser Geschichte vorbei. Das liegt daran, dass wir durch diese Geschichte ganz persönlich herausgefordert sind und vor die Wahl gestellt werden, halte ich sie für wahr oder nicht? Gibt es diesen Gott oder gibt es ihn nicht? Und wenn es ihn gibt, brauche ich seinen Retter, der mich von Sünden befreit, oder bin ich gut genug? Wurde Jesus von einer Jungfrau geboren oder ist das wurscht? In jedem Fall muss ich beim Lesen der Weihnachtsgeschichte, egal ob bei Lukas oder Matthäus, eine Grundsatzentscheidung treffen. Und eine wesentliche Entscheidung lautet hier: Es können entweder in der Welt nur Dinge geschehen, die mir einleuchten und die zumindest den Naturgesetzen entsprechen, oder es können auch Dinge passieren, die ich wissenschaftlich grundsätzlich nicht nachvollziehen kann. Dinge, die vielleicht deshalb nicht normal sind, weil sie direkt von Gott gesteuert sind und von daher auch nicht natürlich ablaufen müssen. Als Gott Mensch wurde, da ging es genau um diesen Punkt. Es war nicht normal und es konnte auch nicht normal sein. Wer hier zur Welt kommen sollte, das war nicht das Ergebnis einer normalen Zeugung. Natürlich waren die Leute damals auch aufgeklärt genug, um zu wissen, wie normalerweise ein Kind entsteht. Schon damals hätte sich deswegen kein Mensch die Jungfrauengeburt ausgedacht, wenn er gewollt hätte, dass man ihn ernst nimmt. Mit so einer Geschichte hätte man sich's doch mit dem Glauben nur unnötig schwer gemacht, oder? Nun ist aber die Geschichte von Anfang an von allen Beteiligten ernst genommen worden. Weil es tatsächlich geschehen ist und weil sich das niemand einfach nur ausgedacht hat. Es gab Augenzeugen, Ohrenzeugen. Maria, Josef, Elisabeth, Zacharias und noch viele andere mehr. Dass eine Jungfrau, ohne mit einem Mann geschlafen zu haben, ein Kind bekommen sollte, das war ein Zeichen von Gott, und zwar ein Zeichen mit Ansage schon 700 Jahre vorher. Da hat es der große Prophet Jesaja vorausgesagt, in Jesaja 7, Vers 14, und zwar ausdrücklich als eine Jungfrauengeburt. Und diese Geburt des Sohnes Gottes sollte ein ganz besonderes Zeichen sein. Ein Zeichen dafür, dass Gott selbst seinen Retter in die Welt senden wird. Das Wort für Frau oder junge Frau, was hier steht, was Jesaja verwendet, das wurde im Alten Testament immer für ein Mädchen gebraucht, das noch nicht mit einem Mann geschlafen hatte. Also eine Jungfrau im biologischen Sinn. Es gab deswegen kein Zweifel, was das Verständnis der Jesaja-Botschaft anging. Jesaja hat mit junge Frau eindeutig eine Jungfrau gemeint, weil es im Hebräischen gar keine Alternative für diesen Begriff gab. In der biblischen Überlieferung ist eine junge Frau immer gleichzeitig eine Jungfrau. Sonst hätte man einen anderen Begriff wählen können. Zum Beispiel kann man da eine ganze Liste nachlesen im Hohen Lied. Da ist von verheirateten Frauen die Rede, von Jungfrauen, von Nebenfrauen und so weiter. Und so wurde dieser Begriff bei Jesaja logischerweise auch schon 300 Jahre vor Christus in der griechischen Übersetzung mit Parthenos wiedergegeben, also eine Jungfrau im biologischen Sinn wird schwanger werden. Wie hätte sonst auch ein normal geborenes Kind ein außergewöhnliches Zeichen Gottes sein sollen? Wenn man diesen Text heute liest, dann muss man sehen, dass das, was Maria passiert ist, ein Wirken des Geistes Gottes in ihrem Körper war. Die Bibel lässt kein anderes Verständnis der Jungfrauengeburt zu. Und das mag uns heute in unserer wissenschaftsverliebten Welt aufregen, aber Aufregung ist vielleicht genau Gottes Absicht gewesen. Eine Aufregung, die zur Ehrfurcht werden soll. Denn hier ist keine wissenschaftliche Erklärung gefragt, sondern schlicht das Vertrauen in göttliches Handeln. Ich höre immer wieder Leute sagen, dass Gott sich doch beweisen müsste, damit sie an ihn glauben können. Aber wenn Gott dann ein Zeichen setzt, dann wollen sie eins haben, was natürlich erklärbar ist. Das ist doch absurd. Wenn Gott ein Zeichen setzt, dann ist das per se nicht wissenschaftlich nachvollziehbar. Und trotz der wissenschaftlichen Unfassbarkeit des Ereignisses der Jungfrauengeburt an sich ist naturwissenschaftliches Wissen kein wirkliches Hindernis, sondern es kann sogar uns zur richtigen Einsicht bringen, dass wir Gott mehr zutrauen sollten als unserem sehr begrenzten Verstand. Ist es wirklich so schwer, einem Gott zu vertrauen, der allein den menschlichen Körper schon so unfassbar genial geschaffen hat, dass wir mit seiner Erforschung immer noch längst nicht zu Ende sind? Nach vorläufigem Kenntnisstand besteht unser Körper aus 100 Billionen Zellen, die miteinander verschaltet und zu einem sinnvollen Ganzen zusammengesetzt sind. Und jede dieser Zellen ist so programmiert, dass unser Körper jahrzehntelang einwandfrei funktionieren kann, obwohl die einzelnen Zellen ständig erneuert und wieder fehlerfrei eingebaut werden müssen. Es hat mal einer ausgerechnet, wenn man alle diese Zellen einzeln aneinander reihen würde, dann würde eine Kette von Zellen entstehen von einem einzigen menschlichen Körper, die wäre so lang wie 6-mal die Entfernung zwischen Erde und Mond. Und ganz nebenbei ist es noch keinem Team von Wissenschaftlern gelungen, eine einzige lebende Zelle zu bauen, geschweige denn sie zu erfinden. Und da sollte ausgerechnet der Schöpfer von diesem unfassbaren Meisterwerk des menschlichen Körpers, dieser Schöpfer sollte nicht in der Lage sein, eine Zelle in Marias Bauch anders als gewöhnlich zu programmieren. Gott konnte und er wollte das Wunder der Jungfrauengeburt. Und dazu braucht er weder eine natürliche noch eine künstliche Befruchtung. Er braucht noch nicht mal unser Einverständnis, sondern er will, dass wir ihm hier einfach vertrauen. Genauso wie wir vertrauen müssen, dass er Tote auferweckt, was im Prinzip nicht wahrscheinlicher ist als eine Jungfrauengeburt. Klar war Josef damit anfangs genauso überfordert wie wir. Als er hörte, dass Maria schwanger war, da dachte er das, was alle zuerst denken, die ist fremdgegangen. Und deswegen wollte er sich auch unauffällig von ihr trennen, möglichst so, dass sie den anderen noch rechtzeitig heiraten konnte, ohne dass ihr Ansehen ruiniert wurde. Allein diese Überlegung von Josef zeigt schon, wie sehr er seine Maria geliebt hat. Liest man die Weihnachtsgeschichte mit allem Drum und Dran, dann waren sich erstaunlicherweise beide, Maria und Josef, sehr schnell absolut sicher, dass sie weder bekloppt waren, noch dass hier irgendwie Betrug im Spiel war. Denn Gott hatte beide unabhängig voneinander durch einen Engel angesprochen, der sie über den unfassbaren Hintergrund dieser Schwangerschaft aufgeklärt hat. Und das ist wieder sehr ärgerlich für jeden, der auf einen endlich mal wissenschaftlich nachvollziehbaren Grund wartet. Stattdessen ein weiteres übernatürliches Ereignis. Aber das muss so einleuchtend gewesen sein, dass sowohl Maria als auch Josef sicher waren, dass es keine Selbsttäuschung war und auch, dass keiner den anderen betrogen hatte. Sie haben geheiratet, trotz verrückter Umstände, weil sie wussten, dass hier Gott seine Hand im Spiel hatte und dass er seine Hand auch über ihre Beziehung gehalten hat. vor allem über den Jungen, der dann in Bethlehem geboren werden sollte, als Sohn Gottes, als Retter der Welt. Matthäus betont noch, dass Josef so lange nicht mit Maria geschlafen hatte, bis Jesus geboren war. Und so wird Jesus nicht nur in einer Jungfrau gezeugt, sondern tatsächlich auch von einer Jungfrau am ersten Heiligabend in Bethlehem geboren, so wie es Jesaja und andere Propheten angekündigt hatten. Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob es nicht vielen Menschen leichter fallen würde, an Jesus zu glauben, wenn es diesen Teil der Weihnachtsgeschichte nicht geben würde. Und viele Theologen wollen heute die Sache mit der Jungfrau loswerden, umdeuten oder sie erklären sie einfach für nichts glaubensnotwendig. An Weihnachten könnte man übrigens diese Geschichte ganz toll umschiffen, weil es gibt ja noch viel anderes zu erzählen. Ein normaler Jesus käme bei den Leuten einfach besser an. Aber ich finde gerade diese Geschichte, gerade dieser Punkt der Jungfrauengeburt spricht für die Glaubwürdigkeit Gottes und nicht gegen ihn, weil Gott bewusst ein zeitloses Zeichen seiner göttlichen Macht damit gesetzt hat. Ein Zeichen seiner Unabhängigkeit, das die Menschen damals wie heute herausfordert. Gott musste auf übernatürliche Art und Weise Mensch werden, sonst wäre Jesus nicht Gottes Sohn gewesen. Und nur weil Jesus so in die Welt kam, konnte er uns die Brücke zum Himmel bauen. Nur so konnte er als sündloser Mensch die trennende Mauer der Sünde einreißen. Deshalb wurde es Weihnachten. Da hat Gott durch Jesus die engste Verbindung zu uns Menschen aufgenommen, die überhaupt möglich war. Das ist das eigentliche große Weihnachtswunder. Das bleibt bis heute Gottes größter Liebesbeweis und das größte Geschenk für die Menschen. Aber nur, wenn sie die Annahme nicht verweigern. Deswegen ist es mein größter Wunsch für jeden, der jetzt zuhört, dass er Gottes Paket öffnet und Jesus als sein persönliches Geschenk von Gott entdeckt, zum ersten Mal oder wieder ganz neu. Und dazu gehört auch, dass ich die gesamte Weihnachtsgeschichte nicht als Märchen oder Legende abtue, sondern dass ich in allem Gottes große Liebe und Zuwendung erkenne, die mir persönlich gilt. Und dazu habe ich noch den Beweis seiner Macht. Ich schließe mit einem Zitat von Thomas Gerlach, der die besonderen Umstände der Zeugung und Geburt Jesu so bewertet. Das Bekenntnis von der Jungfrauengeburt setzt allen Versuchen eine Grenze, Christus aus den religiösen Strömungen seiner Zeit zu erklären. Viele stoßen sich ja dran, dass Christen ihn Gottes Sohn nennen. Viele möchten ihn lieber einreihen in die lange Liste der jüdischen Propheten, Lehrer und Sektengründer und möchten ihn damit relativieren. Sie möchten uns Christus präsentieren als einen Menschen, der Gott besonders nahe kam. Unser Bekenntnis lautet aber, dass er Gott war und den Menschen besonders nahe kam. Das ist ein gravierender Unterschied. So viel dazu von Thomas Gerlach. Mir macht Gott durch die Jungfrauengeburt klar, dass sich die Menschheit nicht selbst erlösen kann. Wir kommen nicht ohne Jesus aus, der damals als Kind in der Krippe geboren wurde. Wir brauchen diesen Sohn Gottes, der nicht die Welt selbst erzeugt hat, sondern den Gott der Welt gegeben hat. Und Josef gab ihm deshalb den Namen Jesus. Gott rettet. Amen.